Und dann sind wir da nach Herzogenaurach gefahren und gesagt, also wir haben jetzt einen Audi 80 Quattro und wir bräuchten halt noch Teile, also Motorsportteile. Jetzt wollten wir es ja richtig machen. Motorsportteile. Und dann, da war das Gespräch war extrem kurz, aber er hat gesagt, Audi, da haben wir beste Kontakte nach Ingolstadt und das regelt dann die Sekretärin so ungefähr. Und dann hat der Geschäftsführer, der damalige, der hat uns dann einen Kontakt nach Ingolstadt gemacht und gesagt, wir können da hinfahren und können Teile bestellen, die bezahlen die Teile. Und die haben ja nicht gewusst, dass wir alles brauchen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Hallo zusammen, mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die heutige Folge steht unter dem Motto Endlich mal wieder Rallye. Und das mit einem der erfolgreichsten Rallye-Piloten, den wir hier jemals hatten, Armin Schwarz. Wusstet ihr, dass er der bisher letzte Deutsche ist, der einen Lauf der Rallye-WM gewinnen konnte? In Spanien. 1991 war das. Das ist 29 Jahre her. Wahnsinn, oder? Da müssen wir drüber reden, aber vor allem den Weg dorthin. Denn Armin Schwarz ist einer, der sich sein Handwerk mühsam selbst erschraubt hat, bevor es dann in die ganzen Werksteams ging. Und davon hat er einige erlebt. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast, Armin Schwarz.
In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gab es früher natürlich in den, sage ich mal, Spät-60er Zeiten, ich bin geboren 63, also ich habe da schon, ich glaube mit 7, 8 Jahren das erste Mal ein Enduro-Rennen erlebt. Damals hat es ja Zuverlässigkeitsfahrt geheißen, Geländefahrten. Da ist mein Vater mir hingegangen, wenn die im Ort oder am Ort war oder eben wir sind da in den Wald gepilgert und haben uns dann diese Steilauffahrten und Abfahrten angeguckt. Und das war für mich so faszinierend. Ich bin dann, also mit 10 Jahren habe ich ein altes Moped von meinem Vater bekommen zum Reparieren. Mhm. Hat nie gedacht, dass das läuft. Und das lief dann irgendwann. Und dann ging es einfach los, die Wälder da zu erkunden, was damals einfach noch möglich war. Und ging dann später in Enduro-Bereich und Motocross-Bereich. Und dann war das auch naheliegend, das Interesse einfach als am Kfz war. Ich habe dann Kfz-Mechaniker gelernt und der Besitzer, das war so, wie man sich's einfach noch erzählt, heutzutage muss ich ja sagen, erzählt. Es gibt ja nur noch sehr wenige, die einfach so mit Leidenschaft eine Werkstatt betreiben, wo repariert wird. Und das war damals einfach so, war eine Fiat Lancia Vertretung und dort habe ich eine Lehre dann angetreten. Der Besitzer ist selbst Rallye gefahren und Suchfahrten, ja, okay, und Bildersuchfahrten und alles, was halt Autoslalom, also alles, was im Prinzip da regional möglich war. Und da habe ich sehr schnell, also in meiner Lehre nach Feierabend sofort mit dem Auto repariert, weil einfach das war einfach ein Rieseninteresse und geil, das Auto zu reparieren und da mitzufahren und diese Atmosphäre beim Rallye und Slalom und so weiter zu erleben. Und da kam ich dann erstmalig mit dem Auto in Berührung und durfte dann auch mal ein Auto von ihm fahren, also das er gefahren ist, bei einer Probefahrt. Und über die Probefahrt hinaus kamen ja mehr Probefahrten und irgendwann ging das los, dass meine Arbeitskollegen und ich, als der Walter die Monte gefahren ist mit dem Fiat, das war 80.
Bist du auch 431?
Ne? Bin ich 431 gefahren, das war damals so, damit man das Auto und das Fabrikat fährt, ja, bei dem man arbeitet und auch voller Überzeugung. Und dann sind wir zur Nacht der langen Messe gefahren und haben uns quasi diese Nacht der langen Messe angeschaut. Mhm. Also wir haben da eine Wertungsprüfung damals gesehen, bloß wir waren alle angezündet, also es gab nur noch Rallye. Und das war dann auch der Umstand, wo ich dann angefangen habe, ein Auto mit einem Arbeitskollegen aufzubauen, ein Unfallauto und auch ein Fiat 131 natürlich. Und dann haben wir da angefangen, regionale Rallye zu fahren.
Okay.
Und das war der Einstieg.
Und war das für dich schon also so, dass du Walters Karriere immer so ein bisschen beobachtet hast? Oder wenn du da hingefahren bist zur Rallye?
Ja, das war natürlich, das war Fiat bezogen. Also das hat jetzt zunächst mit dem Walter nichts zu tun gehabt. Okay. Sondern es war einfach, dass der Walter ein Fiat gefahren ist und wir in unserer Firma, das gab einfach nichts anderes. Ja, da ist jeder ein Fiat gefahren und ich war auch aus Überzeugung. waren tolle Autos, tolle Motoren gehabt, furchtbar viel Rost, aber das war ja egal. Aber der Motor war gut, Getriebe war gut, es fuhr damals gut. Und da war halt der Umstand, dass man mit dem 131er Fiat dann eben Rallye-WM gefahren ist. Und der Walter dann da drauf. Und das war natürlich der zweite Aufhänger, dass ein Deutscher drauf gefahren ist. Ja. Und ich habe das dann schon beobachtet und geguckt. Nur da war ich so weit weg von irgendwo professionellem Motorsport. Das war einfach, für mich war das Spaß und ich konnte es einfach auf dem Auto ausüben.
Ist nicht so, dass deine Eltern die Karriere durchfinanziert haben.
Nee, die konnten das nicht und die wollten das nicht. Und ich habe da sehr schnell mit meinem Vater einen Deal eingehen müssen, damit da keine Verschuldung stattfindet, weil der wusste den Umstand, dass das einfach teuer ist. Und und da haben wir dann so Vater-Sohn-Agreement getroffen, damit keine Verschuldung stattfindet.
Das könnte eine Rubrik werden, das Vater-Sohn-Agreement. Ja. Jeder hat irgendwas mit seinem Vater ausmachen müssen.
Genau.
Damals irgendwie im Motorsport mal Fuß fassen wollte. Habt ihr das eigentlich gemerkt, als Walter damit die Monte gewonnen hat, dass das so einen Push gab bei Fiat, dass es mehr Leute gab, die mit einem Rallye fahren wollten?
Klar. Ja, war das schon? Das hast du in der Werkstatt damals schon gemerkt, weil dann kamen einfach alle 131er Fahrer und wollten diesen Gummidach-Spoiler und Heckspoiler und diese Plastikverbreiterungen und dann diese Chromodora-Felgen und was da gegeben hat. Und da wurde richtig Tuning betrieben. Also das hat schon richtig einen Push gegeben, hat da der Marke einfach mehr Sportlichkeit gegeben.
War Wahnsinn eigentlich. Ne? Ja. Ich glaube, die Plastikverbreiterung wollten sie aber, um den Rost zu kaschieren, oder?
Ja, unter Umständen, ja.
Okay, und dann bist du erste lokale Rallyes gefahren, also erstmal auf Fiat. Und da bist du aber auch gleich mega erfolgreich gewesen, ne?
Ja, zum Anfang, eigentlich die erste Rallye, bin ich dann mit dem Chef seinem Auto gefahren und wir sind da auf Anhieb Siebter geworden.
Auf Anhieb Siebter, also das ist
ja
schon.
Klar, das war sehr gut. Nur dann kam eine Ausfallorgie. Also das Auto war in keinster Weise, wir haben ja keine Sportteile verwendet. So, okay. Wir haben im Prinzip damals einen 131er Fiat, einen Viertürer umgebaut als Rallye-Auto. Mhm. Wussten nichts von der Homologation und gar nichts, sondern wir haben einfach einen Käfig reingemacht, haben da Schalensitze und Gurte reingemacht und sind so gefahren, wie der war. Also zunächst einmal ohne Unterfahrschutz, ohne irgendwelche Verstärkungen, ohne irgendwas. Mhm. Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, diese ersten Rallyes, das waren ja Club-Rallyes, da waren die Wertungsprüfungen, waren glaube ich 600 oder 800 Meter nur lang. Und wir haben uns von der Rampe runter im Prinzip erst einmal in das Roadbook eingelesen, was schon da nicht funktioniert hat, und haben uns quasi an den hinter uns fahrenden drangehängt, der uns dann quasi überholt hat nach der Rampe, und kamen an eine Wertungsprüfung auf dem Feldweg. Und da waren dann 30 Autos vor uns gestanden. Und sobald wir ankamen, sind alle, die ankamen, sind sofort ausgestiegen und losgerannt. Und wir dachten, da ist ein Unfall auf der Wertungsprüfung. Die rennen da jetzt alle hin und sind dann auch mitgelaufen und haben festgestellt, die gucken sich die Prüfung an. Ja, weil das war damals, war das die einzige Möglichkeit, um mehr zu wissen, einfach die Strecke abzulaufen.
Okay.
Und das war dann ein ganz lustiger Umstand, weil man hat festgestellt, man braucht erst einmal Kondition, damit man überhaupt die 800 Meter sieht.
Ja.
Haben dann diese Rallye eben hinter uns gebracht, war eine überwiegend Schotterrallye, was sowieso damals in den 80er Jahren, also eine traumhafte, tolle Feldwege und Schotterwege gegeben, ja, bis die Flurbereinigung kam und alles klar gemacht hat. Und insofern sind wir da eben in diese Rallye reingewachsen. Und im Nachgang haben wir dann festgestellt, damit wir natürlich viel mehr brauchen. Also wir brauchen Unterfahrschutz, wir brauchen Antriebsstoßdämpfer und so weiter und so fort. Und so haben wir dann uns dahin gehangelt. Wie gesagt, es gab dann diese Vereinbarung mit meinem Vater. Und es musste alles verdient werden. Also ich habe dann dafür sehr viel gearbeitet und habe auch dann in das Auto investiert und dann kamen halt einfach Gebrechen, ja, weil wir haben irgendwas verstärkt und irgendwas ging kaputt. Und wir sind auch da nicht auf die Idee gekommen, dass wir da nach Turin fahren und 431er irgendein Differential kaufen oder ein Getriebe oder sonst was, sondern das war eigentlich nicht in unserem Budget. Das hat es nicht gegeben.
Weil wenn du sagst, unser, ist das dein Chef und du noch
gewesen? Nee, also uns kommt immer daher, weil ich mich nie als Fahrer bezeichnet habe, sondern ich habe immer Team braucht.
Klar.
Es war immer der Beifahrer und ich. Aha. Und dann die Leute um mich rum.
Und der Beifahrer war aber ein Freund? Oder
was? Das war ein Freund, so, okay, ehemaliger Arbeitskollege war das. Also damaliger Arbeitskollege. Klar. Und ich sage ja heute noch uns, weil ich nichts alleine auf die Beine stellen kann.
Ist
ja auch
richtig. Also ich wollte nur jetzt nur fragen, wer dahinter gesteckt hat.
Ja, also das uns war immer, war so eine Clique von meinen Freunden und mir und Arbeitskollege und mein Chef auch. Also der damalige Chef, der hat das auch mit unterstützt. Mhm. Der hat uns dann immer mal Tipps gegeben, hat einmal hingeguckt und so weiter und ist dann einmal zu Rallyes auch mitgefahren und so weiter. Und das war eigentlich so ein Firmen-Happening.
Ja. Das ist ja genau diese Romantik, die heute so ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja.
Vielleicht bei Hobbyrennen ist es noch so. Und das war ja damals noch Hobby.
Es war alles Hobby, ja.
Und aber dann bist du im nächsten Jahr, konntest du schon sehr auf dich aufmerksam machen. Du bist dann ein Mia Fiori gefahren.
Ja.
Auf Gruppe 4 Basis.
Ja, wir haben diese viertürige Limousine, die wir gefahren sind, 131er, 2 Liter war das. Die sind wir gefahren bis zur Metz-Rallye im Folgejahr. Mhm. Und das war der deutsche Meisterschaftslauf damals. Und während der Rallye ist man dann auf uns aufmerksam geworden, dass das Auto ja gar nicht homologiert ist. Weil das waren Viertürer. Also wir sind schon ein Jahr mit dem Auto gefahren. Und dann ist irgendein Sportkommissar gekommen und hat gesagt, das ist das letzte Mal, dass er hier fährt mit dem Auto, weil der ist gar nicht homologiert. Und dann standen wir natürlich da und gesagt, was machen wir jetzt? Ja, und dann gab es da von meinem Chef damals schon eine Karosserie, der hat eine Gruppe 4 vorbereitet, aber auch alles im Eigenbau. Mhm. Und den haben wir dann quasi fertig gemacht. Also meine Arbeitskollegen und ich haben den fertig gemacht, haben dann einen Motor, zunächst einen 2-Liter-Motor reingemacht und dann haben wir einen 4-Ventil-Motor gekauft. Und da gab es laufend Ausfälle, weil Differential nicht hielt und so weiter und so fort. Wir sind das Auto nur mit Starrachse gefahren damals. Okay. Und da gab es nichts. Also da gab es keine Sportteile.
Okay.
Und dann bin ich mit dem 131 gefahren und war da immer schnell. Aber ich habe da selten das Ziel gesehen. Und dann bin ich mit meinem Chef damals nach Heilbronn gefahren. Jetzt muss ich aber überlegen, das war irgendwann 84 rum, ja. Und da gab es einen Lancia 037, aber ein Stradale, der stand da im Showroom, also von vier, die waren da noch in Heilbronn, nicht in Frankfurt. Und er hat als Händler gesagt, also er hätte folgenden Vorschlag, er würde das Auto kaufen, und ich würde das Auto in der deutschen Meisterschaft fahren. Und dann haben die gelacht. Die haben uns schlichtweg ausgelacht. Der damalige Geschäftsführer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall von Fiat Lancia Deutschland, der hat ihn ausgelacht und hat gesagt, also das Auto, das bleibt ja ganz sicher unten in dem Showroom stehen, weil das Auto ist also nicht für euch gemacht und ich weiß ja gar nicht, was ihr mit dem Auto alles macht. Also das, also schlichtweg ist viel zu schade, um euch das anzuvertrauen, okay, geschweige denn, dass ihr erfolgreich mit dem Auto Rallye fahrt. Und da war der stinksauer. Er sagt, also der war schon, also bestimmt schon 20, 25 Jahre Fiat-Händler und war dann wirklich so verärgert. Er hat dann gesagt, so, und jetzt guck mal, was anderweitig geht. Und dann kamen die ersten Quattros auf, also die ersten 80er Quattros. Mhm. Und dann sagt er, jetzt schaust dich um, was Sinn macht. Und einer meiner Freunde, der bei Audi damals gearbeitet, in Herzogenaurach, beim großen Händler, und der hat dann gesagt, Mensch, wir haben diese Quattros. Und die waren natürlich alle Quattro begeistert. Und dann haben wir uns so ein Audi 80 Quattro angeschaut und wollten dort auch selbst einen aufbauen. So.
Okay, also das hast du mit deinem Chef gemacht, der es dann auch finanziert hat so ein bisschen.
Ja, der hat das nicht mitfinanziert. Der hat uns einfach alle Freiheiten in der Werkstatt gegeben.
Okay.
Also wir haben teilemäßig, klar, haben wir immer wieder mal was bekommen, aber wir konnten die Werkstatt, das war eigentlich unsere. Mhm. Also die war nicht während der Arbeitszeit, aber die Minute danach und die ganze Nacht und das ganze Wochenende und alles. Wir konnten da tun, was wir wollten.
Ja, super.
Ja, und dann dann habe ich geguckt wegen einem 80er Quattro und die waren ja damals alle um die 100.000 Mark. Mhm. Also es war alles weit weg von dem, was wir uns überhaupt leisten können. Mhm. Und dann war eine Karosserie ausgeschrieben. Und zwar eine Unfallkarosserie von einem Herrn Edelhoff. Mhm. Edelhoff ist einer der größten Müllentsorger in Deutschland. Auf jeden Fall, der hatte damals einen Audi 80 Quattro. Und der hat das Auto bei der Hunsrückralle irgendwie auf den Hinkelstein gesetzt. Auf jeden Fall war die Karosserie war komplett verbogen. Und hat die Karosserie verkauft. Ich glaube, die hat damals 1.000 Mark gekostet.
Was hat denn vorher so ein Rallye-Jahr für dich gekostet eigentlich? Zu Fiat-Zeiten noch?
Zu Fiat-Zeiten, ich tippe mal, dass wir so 5.000, 6.000 Mark damals gebraucht haben.
Unglaublich, oder? Ja. Das habt ihr danach als Profi in der Wertungsprüfung für Reifen ausgegeben,
so halbwegs. Ja, für eine. Ja. Aber das war so, dass wir, damals hatten die Autohäuser alle im Prinzip einen Schrottplatz hinten dran, also wo die Altautos gestanden sind oder Unfallautos. Und wir haben uns da immer bedienen können. Mhm. Also wenn da irgendwie eine Differential war, Achillessehne vom 131er, wenn da eins kaputt ging, dann haben wir geguckt, wir haben dann vom 132er Automatik ein Differential ausgebaut, weil der war kürzer übersetzt wie der 131er. Also hatten wir eine kurze Übersetzung. Aber das hat natürlich nie lang gehalten, ja? Weil die Teile hatten dann auch schon 100.000 Kilometer und mehr auf den Ohren. Und auf jeden Fall haben wir die Teile so verwendet und haben alles aufbereitet, dass man eigentlich nur Benzin, Startgeld.
Nur wieder mal Reifen.
Ne? Und mal Reifen. Und die Reifen, wir haben oft Winterreifen als Schotterreifen gefahren, weil die einfach da waren.
Hat gepasst. Ja. Hast du eigentlich durch diese fragilen Autos, oder kann man vielleicht so nennen, eine bestimmte Fahrweise schon gelernt, dass man vorsichtig mit dem Auto umgeht, dass man, was Walter hat das mal erzählt, dass man mal einen Stein auslässt?
Ja, Stein auslassen, ja, wenn es möglich war. Aber es war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer geguckt, damit ich schnell unterwegs bin. Mhm. Klar, auslassen, was du auslassen kannst. Aber diese Überlegung zu sagen, ich fahre jetzt, dass das unbedingt hält, das war nie meine Überlegung, sondern ich wollte gewinnen.
Ja, genau. Ja. Das ist nämlich so interessant. Man könnte ja sagen, ich komme lieber als 20. ans Ziel, aber das Auto hält. Oder ich falle lieber nach der Hälfte aus, weil da aber in Führung liegen.
Genau, also das ist so dein. Das war meine Devise, ja.
Okay, weil da muss man da irgendwann den Mittelweg finden,
schon mit den Autos. Nee, irgendwann musst du den finden, aber ich glaube, ohne zu zeigen, wie schnell du bist,
bringt's alles nichts, ne?
Kommst du gar nicht weiter. Mhm. Weil dann fährst du immer auf 20 und das musst du dann selber finanzieren und das gibt kein Ergebnis.
Ja.
Da kommt keiner und sagt, wow, der kann's.
Der kann's, der hält das Auto so schön sauber.
Nee, das brauchst du nie putzen, der hat keine Beule. Die Reifen halten das ganze Jahr, aber
das bringt nichts.
Das bringt nichts.
Hast du eigentlich mal zu der Zeit, außer den Ausfällen, was natürlich eigentlich easy zu handeln ist, aber mal einen Unfall gehabt, wo du kurz gedacht hast, oha, hier kann man sich auch wehtun bei einem Sport?
Erst spät.
Ging erst in der Profizeit los. Ne?
Also wie, aber das... Da muss ich sagen, du hast so einen Selbstschutz, den du ja entwickelst. Und du hast auch immer eine Erklärung für dich, warum der Unfall jetzt war. Und dass du im nächsten Mal magst du den nimmer. Im Endeffekt, wenn Rennfahrer, Rallyfahrer, egal welche Piloten, die mit Geschwindigkeit zu tun haben, ob Radrennfahrer, sonst wie, wenn die ehrlich zu sich selber sind, dann suchen die einen Umstand, warum das so war und das kommt nimmer vor. Das kommt wieder vor, sobald du das nächste Mal wieder an die Grenze gehst.
Ja.
Und du musst ja an die Grenze.
Ja.
Ja? Jetzt kannst du sagen, es gibt da welche, die machen mehr Unfälle. Die haben vielleicht ein bisschen weniger Talent. Die passen ein bisschen weniger darauf auf den Umstand. Mhm. Kann sein. Mhm. Aber das Risiko müssen alle gehen.
Mhm.
Ja? Der eine kann das besser kompensieren, der andere weniger. Der hat dann weniger Unfälle. Aber im Endeffekt musst du immer an die Grenze gehen.
Das ist ja beim Rallye-Sport immer noch mal viel, viel heftiger als bei der Rundstrecke. Die Rundstrecken sind ja alle entschärft worden. Da fährst du raus über die Betonfläche, wieder auf die Strecke zurück.
Ja.
Kriegst vielleicht eine Durchfahrtsstrafe, weil du die durchgezogene Linie überfahren hast. Ne?
Ja.
Bei der Rallye ist nichts.
Ist nee, ist nichts. Aber das ist ja der Umstand, der das interessant macht. Mhm. Da können welche mit umgehen, die anderen können gar nicht mit umgehen.
Mhm.
Ja, ich kenne da so, hab so eine Anekdote, wo ich mit Bernd Schneider und Frank Bieler, mit denen ich gut befreundet war, wir hatten den gleichen Manager lange Zeit, haben alle drei einmal in Monte Carlo gelebt und irgendwann haben wir über Monte Carlo gesprochen beim Mittagessen und ich habe gesagt, ich zeige euch mal Monte Carlo, wir fahren einmal in Col de Madon. Und dann sind wir da die Berge hochgefahren und das erste Mal, wie wir vom Berg weggefahren sind, und das war einfach 300 Meter freier Fall, haben die mich angeguckt, haben gesagt, Reum, das ist ja nie die Strecke, die ihr fahrt. Also die konnten den Umstand, dass du da entlang fährst mit Slicks, möglicherweise noch mit Eis oder unerkannten Eis, das konnten die nie, das war für die Fremdkörper. Ja, auf jeden Fall das halt zu Grenzen und wie Rallyfahrer, es muss immer passen. Mhm. Ja, und das klingt vielleicht blöd oder auch wird ein normaler Mensch gar nicht verstehen, dass du als Rallyfahrer, du musst mit jedem Umstand oder mit jedem Hindernis oder mit jedem auch Zuschauer musst du umgehen, dass das passt. Mhm. Du kannst auch nicht sagen, in Australien, wo die Wege einfach, die sind zwischen die Bäume durchgeschoben, wenn du mit 180 fährst und sagst, naja, da habe ich ja noch ein bisschen Platz oder das wird schon passen. Wenn das nicht passt, dann hast du einen mega Unfall. Und das Gleiche ist mit Zuschauern, wo viele sagen, kann ich nicht verstehen in den 90er Jahren, dass da so wenig passiert ist. Genau, ja. Das ist auch das, wie der Rallyfahrer mit dem Umstand umgeht, Zuschauer. Das haben wir heute hat das alles, ist verboten. Mhm. Es gibt eine No-Go-Zone und dann steht da maximal ein Fotograf und den holen die noch raus, wenn das Safety-Fahrzeug kommt. Aber der Umstand ist für einen Rallyfahrer immer gleich. Du solltest den Baum nicht treffen, du solltest natürlich keinen Zuschauer umfahren, du sollst auch keine Steine treffen, weil es immer eigentlich eine Riesenkonsequenz hat. Mhm. Und ist beim Rennfahren anders. Also wenn wir gerade bei dem sind, bei dem Umstand, ich gucke mir gern nach wie vor Formel 1 oder ich gucke auch 24 Stunden Le Mans, Nürburgring, ich gucke mir das einfach gern an, auch wenn viele sagen, das wird uninteressant. Aber ich sehe eigentlich oder schaue mir Rennen anders an, weil ich auch, wenn ihr heute guckt, die modernen Rennstrecken mit Beton-Auslaufzonen. Ja, jetzt hat man vor kurzem den Umstand mit Kiesbett, wo Verstappen im Kiesbett war, wo sie in Mugello gefahren sind. Da gibt es noch Kiesbetten. Ja. Die Jungs haben das gar nicht am Schirm, damit das Kiesbett ist Ende rennen.
Ja, genau.
Sondern die haben einfach eine weitere Linie, fahren über ihren Beton, wenn die irgendwo von der Ideale hinwegkommen, fahren wieder rein, das Rennen geht weiter.
Ja.
Da gibt es vielleicht eine Penalty, also eine 5-Sekunden-Strafe, genau, weil der irgendwas genutzt hat.
Keine Konsequenz.
Aber es hat keine Konsequenz mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja der Umstand, aber da komme ich ins Philosophieren, weil der Lebensumstand, es gibt immer mehr Vorschriften, es wird dir immer mehr abgenommen und immer mehr wird von außen entschieden, wie du dich zu verhalten hast.
Das ist so ein Vollkasko-Leben, ne?
Ja. Langsam. Und beim Rallyfahren ist es in keinster Weise der Fall. Auch in der Jetztzeit nicht. Also die Jetztzeit, der Rallysport hat sich entwickelt, die Autos haben sich entwickelt, die Fahrer haben sich entwickelt, die Strecken sind die gleichen.
Sind die gleichen. Man hat die Zuschauer ein bisschen geschützt.
Die Umstände sind die gleichen. Ja. Das Einzige, was man weggenommen hat, sind die Zuschauer, was vollkommen richtig ist.
Ja.
Aber dann herzugehen und zu sagen, wir müssen alles regulieren, das ist für einen Rallyfahrer die Höchststrafe. Weil warum fährt er Rallye? Weil der Umstand ist, dass du selber entscheiden musst in einer Millisekunde, was tue ich jetzt? Wenn Sprit am Asphalt liegt oder wenn einer einen Mordsstein ausgraben hat, wie der Walter sagt, dann musst du rumfahren. Und das war immer der Anspruch, warum Rallye und nicht Rundstrecke? Ja, also ja, mein Anspruch auf jeden Fall. Ich meine, Rundstrecke wär nie ein Thema für mich gewesen, weil mir nach 5 Runden wird mir stinklangweilig.
Du hast ja mal ein Angebot gehabt von Audi damals.
Ja, hatte ich. Mit zu begleiten in der Trans Am, weil ich bin damals Tests ja gefahren, wie der Walter hat Abstimmung gefahren, der Stuck, Heywood und ich haben Dauerlauf gefahren. War eine geile Zeit, weil die Autos einfach viel mehr Leistung hatten, wie ich vom Rallye fahren kannte. Aber es war einfach irgendwann stinklangweilig, weil die Kurve, es war die gleiche. Mich hat es nie gereizt, diese wirklich auf den Zentimeter genau zu bremsen, Zentimeter genau einzulenken und dann im Rennverkehr diese Linie noch zu verteidigen, was ja der Rennfahrer schlichtweg macht und was auch sein Hintergrund ist, wo er sagt, das ist geil. Ja, ich bin jetzt ein paar Mal 24-Stunden-Rennen gefahren mit einem Freund von mir, mit so einem total schrägen Konzept, alles auf Horst. Ich weiß nicht, ob du diesen Film da kennst, Bang, Boom, Bang.
So, den kenn ich, ja.
Genau, da gibt es ja den Moment, wo einer da auf das Pferd wettet, das Horst heißt. Da sagt, alles auf Horst. Diese Selbstironie, also nicht selbst alles so ernst nehmen. Und ich habe gesagt, ich fahre nur mit, wenn das locker ist. Und wir sind da das erste Mal hingefahren zum VLN-Rennen, weil wir brauchten ja
die Lizenz.
Ja. Da haben wir ich glaube, 4 Räder mit gehabt, so ein Baumarktwagenheber, ein Radkreuz, und die haben uns alle schräg anguckt. Und mich vor allen Dingen, weil ich ich habe dann Räder gewechselt, und dann kam jemand vorbei und gesagt, wieso wechselst du Räder? Ja, weil es gemacht gehört. also das war das Unverständnis. Ja. Aber das ist Motorsport. Ja. Und ich würde mir ja wünschen, damit viele meiner Kollegen das mitmachen würden, nachahmen würden. Aber dann gilt man vielleicht als nicht professionell.
Ja, die haben vielleicht nach der zweiten Mutter lösen eine Sehenscheinentzündung.
Ja, die wissen gar nicht, wie es geht, wie rum. Aber das macht es ja aus, weißt du?
Das ist ja das Tolle.
Und da kannst du ja auch dann günstig in Sport einsteigen.
Ja, VLN ist eigentlich super, ja, ne? Wenn man das. Ja. Mit was für einem Auto seid ihr da gefahren?
Mit einem Subaru BRZ. Also in der kleinsten Klasse, in den, was ist das, SB4, glaube ich.
SB4, genau, das, was Tim Schrick auffährt.
Ja, ne? Ja. Aber Tim bastelt ja ewig am Auto rum. Wir haben unsere Autoklassen, wie das ist, und sind dreimal gefahren, zweimal sind wir ausgefallen, einmal sind wir angekommen, aber sind ein paar VLN-Rennen gefahren, und da muss ich sagen, Nordschleife ist natürlich die beste Sonderprüfung am Asphalt.
Ja.
Also das ist eine Rennstrecke, die einfach, da bist du wieder bei den Umständen, verzeiht nichts.
Bist du auf der Nordschleife, hast du lange gebraucht, um die zu lernen oder so zu inhalieren?
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Nee,
ne?
Das zeichnet euch Rallyefahrer ja auch mal aus, dass ihr so ein phänomenales Gedächtnis habt.
Ja, du brauchst ein sehr gutes Bildgedächtnis und es hilft sehr, sehr viel weiter. Ich behaupte jetzt einfach mal, der das nicht hat, wird sich schwer tun, beim Rallyefahren auch einen Aufschub zu machen, also Kurven zu beschreiben und so weiter, weil du brauchst immer Fixpunkte, dass du dir merken kannst, im finnischen Wald oder bei einer Schwedener Rallye, wo alles weiß ist im Idealfall, dann hast du gerade noch Waldeingang, Waldausgang, der erkenntlich ist, der Rest ist weiß. Ja, und dann musst du im Prinzip gut beschreiben können, und dann machst du Fixpunkte, dann sagst du vom Waldeingang bis Waldausgang habe ich vielleicht 3 Kurven, die ich bremsen muss. Und die sagt mir der Beifahrer an. Aber der Rest ist volle Kanone. Und wenn du dann rauskommst, dann geht es wieder bis zum Bauernhaus hin, geht es wieder volle Kanone. Also das sind dann die Sachen, die einfach, hat jeder so seine eigene Strategie. Aber das sind so Sachen, wo ich mir im Prinzip bestimmte Sektionen auf einer Prüfung mit 40, 50 Kilometer einfach nicht gemerkt habe, aber Sektionen konnte ich dann durchgehen. Also ich konnte mich abend hinsetzen und konnte die Prüfung durchgehen. Ja, weil,
Wahnsinn, ja.
Weil ich ja in der Zeit auch groß geworden bin, rallymäßig, wo man auch frei trainieren konnte. Also wie ich in die WM gekommen bin oder auch in die deutsche Meisterschaft, da konntest du trainieren, wie du mochtest. Da hat es keine Abfahrtzeiten gegeben. Keine Limits, keine Stempelkontrollen, nichts, sondern du bist mit deinem Rallye-Auto, wenn du wolltest, oder eben auch mit egal welchem Auto, konntest du volles Programm fahren und konntest trainieren. Deswegen hat es ja geheißen Training, also nicht abfahren. Heute ist es ja Abfahren.
Stimmt, ja.
Damals war es Training.
Ja.
Und der Walter, glaube ich, wenn der das beschreibt, da hat es richtig Training gegeben. Weil ich kenne auch von meiner Zeit noch, wie ich mit dem Carlos Sainz bei Toyota gefahren bin, hatten wir bei der Monte ein Ding dabei, einen Reifen-LKW. Und der Reifen-LKW hat uns für jede Wertungsprüfung frische Reifen gebracht im Training, öffentlicher Verkehr, ja, Postauto, alles auf der Strecke. Ja. Also das war unglaublich.
Und ihr seid da drum rumgeflogen?
Wir sind ein volles Programm gefahren.
Das waren die Toyota ja in den 90ern?
90, ja.
1990 ja. Ging es los.
Ja.
Und du hast ja das Tolle, wenn man das sieht, über wie viele Jahre du gefahren bist und immer mit Werksengagements, also immer auf höchstem Niveau, du hast ja tatsächlich noch die wilde Zeit, vielleicht nicht die ganz wilde Zeit miterlebt, mit diesen Auswüchsen Gruppe B, 500-600 PS, aber kurz danach bis zur
es war nicht anders.
Technikzeit. Aber
also ich muss sagen, die Auswüchse, ja, ich habe die Endzeit gerade noch mitgekriegt. Ich bin ja eine Rallye mit dem NG Metro gefahren, bei
naja,
die Drei-Stunden-Rallye 86.
Ja, genau.
Und muss sagen, es hat, also nicht also überheblich, aber ich war in dem Jahr 96 der Einzige, der gegen die Michelle fahren konnte.
Michelle Mouton.
Auf dem Turbo 16. Mhm. Das war ihre letzte Rallye bei der Drei-Städte-Rallye und meine erste quasi in einer Gruppe B-Auto im Wettbewerb. Und dann wurden die ja verboten. Mhm. Nur ich bin in das Auto gekommen und es war nur Fahrspaß. Also das war mir vollkommen egal. Trainiert habe ich mit einem Pierre Eklund-Auto. Das kam dann vom Schmidt Motorsport. Ich kann bei mir zu Hause im Frankenland, weil der in Kattelsburg ja auch ist, es ist 30 Kilometer von mir zu Hause weg gewesen. Und da ist ein Mechaniker gekommen mit einem Anhänger, hat so ein Metro mitgebracht. Das war damals sowieso wie ein UFO. Hat den da abgeladen bei mir zu Hause, beziehungsweise da an der Werkstatt, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich mit dem ausgemacht, wo wir uns treffen. Und der hat die Schotterreifen drauf. Und ich bin alles abgefahren, was überhaupt nach Waldweg und Schotterweg ausgesehen hat und habe einfach das Auto probiert. Ja. Und das war ein rechtsgesteuerter.
Okay,
das auch. Und ich bin noch nie rechtsgesteuert gefahren. Ja. Aber das war einfach nur purer Fahrspaß, weil das Auto das gemacht hat, was ich eigentlich machen wollte. Und wir sind da Drei-Städte-Rallye gefahren. Ich bin da 6 Stunden mit dem Auto gefahren vorher, zur Drei-Städte-Rallye gefahren. Und wir haben schlichtweg nach den ersten 3 Prüfungen haben wir geführt.
Okay, krass.
Am Asphalt mit dem Metro. Ja. Und die Michelle dann erst einmal geguckt hat, hat gesagt, who is that? Ja. Aber wir haben einen Getriebeschaden gehabt, den haben die dann das Getriebe getauscht, wo ich dachte, das wäre Ende. Ja. Aber da habe ich erst einmal mitbekommen, was dann das Team macht.
Was die noch machen können.
Also, wir haben das Getriebe getauscht und ich glaube, eine Viertelstunde. Mhm. Und dann ging das weiter. Und dann waren wir zwar nicht mehr Erster, aber wir waren, ich glaube, Vierter oder Fünfter, aber sind innerhalb von 2 Prüfungen sind wir wieder Zweiter gewesen und sind als Zweiter dann ins Ziel gekommen. Bei der Drei Städte haben diesen Metropa Cup gewonnen, weil das war das Jahr, wo wir vorhin aufgehört haben mit dem Audi 80 Quattro. Mhm. 86 bin ja nur ein Jahr mit dem 80er Quattro gefahren.
Und von Konrad Schmidt, ne? Ein Auto?
Nee,
aufgebaut.
Das war das Auto von dem Edelhoff.
Ach so, okay.
Wo man ja, vorhin den Kater,
der
sich gekauft hat dafür für 1000 Mark und habe quasi die Karosserie dann selbst wieder fertig gemacht. Also die war verunfallt, haben dann die Karosserie, weil ich auch spenglermäßig viel gemacht habe, Lackieren gemacht habe, weil man da kann man auch immer viel nebenbei machen und so weiter und habe die Karosserie selbst repariert und habe die lackiert und habe die dann aufgebaut.
Aber du musstest ja die ganze Technik kaufen.
Ja,
das war ja schon richtig Rallye-Technik, oder?
Da gab es dann eine ganz nette Anekdote auch, weil wir hatten einen guten Kontakt zu Schaeffler. Mhm. Also Schaeffler, Herzogenaurach. Die haben damals die Autos auch zum Teil bei uns in der Werkstatt machen lassen oder auch bei anderen Betrieben. Aber da bestand ein guter Kontakt über den Motorsportclub in Herzogenaurach. Mhm. Und da gab es auch einen großen Spediteur, die Firma Wormser. Und der war erster Vorsitzender. Und der hat gesagt, Mensch, unser Ehrenmitglied ist ja der Georg Schaeffler. Mhm. Also nicht der jetzige Georg, sondern das war das ja der Sohn.
Ja,
genau. Der hat mein Alter. Daher kenne ich ihn aus Herzogenaurach, der das leitet jetzt. Mhm. Aber sein Vater, der Georg Schaeffler. Mhm. Und der war Ehrenvorsitzender. Und den haben wir, oder beziehungsweise der Wormser hat dann immer bei dem Weihnachtsfeiern, weil er ist nur einmal im Jahr ist der natürlich kommen. Das war Weihnachtsfeier. Da gab es dann irgendwie ein wenig Ehrung und Abendessen und so weiter. Und wir haben den immer belabert, dass wir irgendwie doch irgendwo eine Mark kriegen könnten, ja, oder irgendeine Unterstützung und so weiter. Und dann hat er wieder gesagt, okay, die bestellt da Reifen und die gehen bei unserem Fuhrmarkt. Und da haben wir 3 Satz Reifen bekommen. Und es war natürlich die Unterstützung, die war Gold wert.
Aber das ist tatsächlich, bist zu solchen Leuten gegangen und hast die belabert für 3 Satz Reifen, ne? Also so, ja. Und nochmal und nochmal und nochmal jemanden.
Ich hätte und jeden Angebot.
Okay.
Und da war eben der Umstand, dass er immer gesagt hat, fahrt ein deutsches Auto. Das war, weil die mir mit Fiat und den Italienern haben wir ja gar nichts. Es fahrt doch immer ein deutsches Auto.
Okay.
Dann ist naheliegend war Golf damals.
Ja, ja.
Weil eben VW damals mit dem Golf auch gefahren ist. Aber Fronttrieb war nie mein Thema. Das hat man immer dieses Warten, dass du irgendwann wieder Gas geben kannst. Das hat für mich immer zu lang gedauert beim Frontantrieb. Und diesbezüglich war immer Heckantrieb eigentlich das Auto, was ich gern gefahren bin. Und dann kam er eben an diesen Quattro.
Quattro, ja.
Und dann hat man ja deutsches Auto. Und dann hat mein damaliger Chef dann gesagt, Mensch, da auch ein Ex-Beifahrer von mir, der leider schon verstorben ist, der war Polizist in Herzogenaurach, der hat dann gesagt, Mensch, wir müssen zu dem Georg Schäffler jetzt, da gehen wir mal hin. Der hat dann einen Termin vereinbart bei dem Dr. Schäffler. Und dann sind wir da nach Herzogenaurach gefahren und gesagt, also wir haben Audi 80 Quattro und wir bräuchten halt noch Teile, also Motorsportteile. Jetzt wollten wir es ja richtig machen. Mhm. Motorsportteile. Und dann, da war das Gespräch war extrem kurz, aber er hat gesagt, Audi, da haben wir beste Kontakte nach Ingolstadt und das regelt dann die Sekretärin so ungefähr.
Okay.
Und dann hat der Geschäftsführer, der damalige, der hat uns dann einen Kontakt nach Ingolstadt gemacht und gesagt, wir können da hinfahren und können die Teile bestellen, die bezahlen die Teile. Und die haben ja nicht gewusst, dass wir alles brauchen. wir haben nichts gehabt. Wir haben nicht einmal Seitenscheibe oder sonst was gehabt. Das waren nur die Karosse. Da waren keine Türen dabei, gar nichts. Und dann sind wir losgegangen, haben einen Unfall 80er Quattro gekauft. Der hat einen Frontschaden gehabt und dann haben wir halt die Türen einmal verwendet. Türverkleidungen, Seitenscheiben, also alles, die Zierleisten, das musste ja beim Gruppe A alles dran sein.
Ach so, okay.
Das war ja also Detailarbeit,
ja.
Ein Original-Armaturenbrett, wo Original-Schalter verwendbar waren und so weiter. Und das musste ja alles dran sein. Und für den Rest, Motor, Getriebe, Hinterachse, Antriebswellen, Fahrwerk, sind wir nach Ingolstadt gefahren. Und das wäre auch nie vergessen, da wir haben diese Karosserie da fertig gehabt, die stand dann bei meinem Vater in der Doppelgarage und auf Böcke und hat da auf Teile gewartet. Und wir haben dann die Teile bestellt, konnten einen Teil schon gleich mitnehmen und die Rechnung ging ja zu Schäffler.
Mhm.
Und es hat keine Woche gedauert, dann kam ein Anruf vom Sekretariat von dem Geschäftsführer. Ich hätte heute Nachmittag einen Termin beim Geschäftsführer, ich soll da kommen. Und da bin ich schon hingefahren mit ganz schlechtem Gewissen. Und das war, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, früher hat es diese Plotterrollen gegeben, wo die diese Endlosrollen.
Ja, ja,
und das war wie im Film. Da war eine Endlosrolle im Büro gelegen und der war drin gesessen an so einem riesen Schreibtisch, so ein braune Eiche. Und bevor ich was sagen konnte, hat der entweder sie haben ein komplettes Auto gekauft oder Audi spinnt total. Der war komplett in Rage, weil da war jede Schraube aufgeführt und war, ich glaube, ein Teilewert von 50.000, 60.000 Mark war das damals. Und dann gab das, gab das erste Mal hier 10 Minuten Moralpredigt. Und jetzt haben wir die Teile gekauft, aber wenn das Auto fertig ist, dann sehe ich das da unten stehen, hat er gesagt. Das war nur so eine Eingangspforte. Und da gab es noch dieses Verwaltungshaus.
Mhm.
Und da sollen wir noch hinkommen. Und dann war es einmal so. Dann haben wir da mit meinen Freunden bei mir zu Hause diesen Audi zusammengebaut. und waren da am Arbeiten und es war dann ein paar Wochen später. Und dann haben da 3, 4 meiner Freunde haben bei Schaeffler damals gearbeitet, aber im Wortgebrauch in Herzogenaurach hat man nur von der INA gesprochen. Also man arbeitet bei der INA.
Bei der INA.
INA war bei Schaeffler, hatte damals nur ein Teppichwerk.
Aha.
Die haben Bodenteppiche hergestellt, Schaeffler. Auch Innenraumteppiche für A-Fahrzeuge. Ah, und Schaeffler war die Marke Teppich, aha, INA war Welzlager. Und das haben die in Herzogenaurach gemacht. Und dann kamen Hydrostößel und alle möglichen anderen Bauteile, die haben die auch schon gehabt, aber überwiegend, also die Leute haben gesagt, bei der INA. Mhm. Und dann haben auf jeden Fall Freunde von mir dort gearbeitet und letztendlich war es so, da ist ein Auto vorgefahren. Und dann kam der Georg Schaeffler. Und meine 3 Kumpels, die haben gar nicht gewusst, wo die hin sollen in der Garage, weil die konnten nicht raus. Ihr Chef kommt. Und die haben komplett unterschätzt damit. Damals hatten die, glaube ich, schon 5.000, 6.000 Beschäftigte. Ja. Der hat die ja gar nicht gekannt.
Klar.
Aber sie kannten ihn. Und der kam dann nur und hat dann gesehen, wie wir da uns in der Garage verdrücken wollten. Er hat gesagt, er arbeitet noch weiter. Ich wollte nur mal sehen, wo unser Geld angelegt ist. Und hat sich das dann angeschaut. Und wie wir fertig waren, haben wir das Auto wirklich vorgefahren. Und dann haben die auch sich drum gekümmert. Da gab es ein INA-Branding. Mhm. Dann wurde ein INA-Rally-Team, hat es geheißen intern. Da gab es einen allein, der Marketing und Presse gemacht hat. Das war eine One-Man-Show bei Schaeffler.
Okay.
Und ich weiß nur, der war komplett überfordert mit dem, was er gemacht hat, weil der wusste gar nicht, was der mit dem Thema anfangen soll. Mhm. Weil die haben eigentlich, er hat nur Kataloge gemacht für Welzlager. Und jetzt auf einmal kam da so was Dynamisches. Mhm. Die brauchten Pressemitteilungen für die Rallyes, die wir gefahren sind, 86. Mhm. Die haben interne Pressemitteilungen gemacht, weil es für Mitarbeitermotivation ja war. Mhm. Dann haben die das Thema intern auch in die Inhouse-Zeitschrift genommen. Dann hat man Fototermine und. Und dann hat es ein Ausmaß angenommen, wo man auch in der ganzen Region drüber gesprochen hat, weil es ein INA-Rally-Team gab.
Weil da warst du quasi der Auslöser durch ein Versehen oder durch Nassforsches Bestellen von zu vielen Teilen.
Ja, war ich der Auslöser. Ja, und so ging das dann weiter. Dann haben im gleichen Jahr haben wir in Herzogenaurach dann vom Ortsclub eine Rallye veranstaltet. Mhm. Ich sage, wir müssen jetzt eine Rallye machen, weil wir haben ja nicht genügend zu tun. Wir haben dann auch eine Club-Rallye gemacht in Herzogenaurach und sind auch mit dem Schaeffler-Auto gefahren. Und da kam dann der Dr. Schaeffler hin und hat sich das angeschaut und war in Herzogenaurach natürlich ein Riesenthema. Mhm. Und so sind wir dann gefahren. Und zum Ende haben uns da 4 Punkte gefehlt für die Meisterschaft, für diesen Mitrober Cup. Und das ging bei der Drei-Städte-Rallye mit dem Gruppe A-Auto wäre das gar nicht gegangen, weil da waren 15, 16 Gruppe B-Autos am Start, also damals Quattros, Metro, Lancia-Rallye und so weiter. Und unser größter Widersacher, der hat dann von Opel Ascona, Manta 400 ist der gefahren, auch Gruppe B, gegen uns ein Gruppe A-Auto. Der hat für die Drei-Städte-Rallye in Lancia Rallye gemietet. Und das war dann der Aufhänger, dass ich nochmal zum Geschäftsführer gegangen bin und sage, wir können das gewinnen, aber wir brauchen ein stärkeres Auto. Und dann lag das nahe, weil der Konrad Schmidt hat uns damals schon die Zulassung für den Audi 80 quasi gegeben, weil das war eine Versuchszulassung und wir konnten den gar nicht selber zulassen. Und da gab es schon Kontakt dann zu Schmidt Motorsport.
Sie sitzen ja auch bei Nürnberg, glaube ich.
Bei Nürnberg, ja, in Kattelsburg. Aber da gab es keine Unterstützung, sondern wir haben mal dem Teile hin und wieder gekauft oder haben mal Auto am Prüfstand gehabt und solche Sachen. Mhm. Aber da gab es noch keine Verbindung. Also ich habe das alles in Eigenregie mit meinen Freunden gemacht. Auch die Rallyes, die Einsätze und alles. Und
Wahnsinn, aber hat Schaeffler das noch unterstützt, die laufenden Einsätze dann? Also,
oder nur ja, es ist so peu à peu. Also das war erst quasi dieser diese permanente Tropfen am Wasserhahn und dann wurde der halt langsam etwas aufgedreht bis hin zur Mitfinanzierung der Saison.
Als sie dann gemerkt haben, dass du auch geliefert hast,
ja,
das
genau,
ist wahrscheinlich das Wichtigste
gewesen. Wir haben eigentlich den glücklichen Umstand gehabt, wir sind erste Rallye, was wir in den 80er Quattro gefahren sind, war die Sachs-Winter-Rallye. Mhm. Und die war damals ja in der Nähe von Hannover, bei Braunschweig. Mhm. Und da ist ja wirklich das Who is Who der europäischen Rallye-Szene gefahren. Ja. Und wir hatten einen richtigen Winter. Und wir sind auf Anhieb mit dem Auto auf Platz 2 gefahren. Auf Anhieb. Und dann haben die uns rausgenommen, weil wir haben natürlich Eigenbau. Wir haben das Auto ja selber gebaut. Und da war ein großer Kühler drin. Damals vom Urquattro haben die den Kühler verwendet bei Audi. Und man durfte in dem Gruppe A-Reglement diese Verstrebung in der Haube, die ja die Haube gehalten haben, durfte man nichts entfernen, sondern die hat man damals einfach eingeklopft, sodass die Haube zuging und der Kühler reinging. Und wir haben da so ein Stück rausgetrennt, dass der Kühler halt reinging.
10 mal 10 Zentimeter.
Wenn überhaupt. Ja, und das haben die letztendlich, waren wir natürlich nicht bei jedermann willkommen, weil kommt da irgendeiner aus Bayern und fährt da Platz 2.
Kommt da irgendeiner aus Bayern und fährt vorne mit? Das habe ich schon mal gehört im deutschen Rallye-Sport.
Ja, genau.
Das ist so diese Walter-Wiederholung.
Ja, und dann hat uns da einfach, da war hier, was sicher jemand da, der gesagt hat, schau mal hin, die haben ja hier Haube ausgeschnitten und so. Mhm. Der technische Kommissar hat gesagt, nee, nicht erlaubt, zack, raus. Und so sind wir zurückgekommen und auch mit der Geschichte. Und dann waren die natürlich nicht auf uns sauer, sondern das Resultat war top. Mhm. Aber der Umstand, dann fahren wir doch da gar nicht mehr. Mhm. Also wenn die uns nicht haben wollen, weil das war auch wirklich so, wir waren da nicht unbedingt, die haben da keinen so einen Senkrechtstarter braucht in der deutschen Meisterschaft. Und dann haben wir uns dafür entschieden, was gibt's noch? Diesen Rallye mit Europa Cup. Es waren 5 Rallyes in 5 Ländern, also Entschuldigung, 8 Rallyes in 5 Ländern. Mhm. Und da sind wir in Ungarn sind wir gefahren, in Tschechien, in Italien, Österreich, Deutschland. Genau, das waren die Länder. Und da gab es so eine interne Privatfahrer-Europameisterschaft eigentlich. Mhm. Und die sind wir gefahren, diese Rallyes. Und da sind wir tolle Rallyes gefahren. Wir konnten wirklich gut dazulernen, weil in jedem Land war der Anspruch anders und sehr hoch, weil es immer nationale Meisterschaftsläufe auch waren. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, weil der Endlauf war die Drei-Städte-Rallye. Mhm. Und dann kam der Metro-Einsatz.
Ah, okay, da hast du den
hingestellt. Genau, und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Auto. Und in Ingolstadt waren wir sowieso schon, hat sich von dem Thema Rallye ein bisschen verabschiedet gehabt. Die haben dann zwar ein Audi 200 gebaut, und ein Audi Coupé, aber eher zum Probieren, ob das Gruppe A-Reglement was taugt oder nicht.
Bist du da schon mal mit Walter so in Kontakt gewesen? Oder?
Da sind wir schon in Kontakt gewesen, ja. Weil der Konrad Schmidt hat ihn dann eigentlich eingeladen für die Drei-Städte-Rallye. Mhm. Und dann ist der Walter hingekommen, weil das in Regensburg war und Drei-Städte-Rallye war Startziel in Straubing. Mhm. Und so hatten wir dann schon mal Kontakt. Ich habe mit Walter immer so einen losen, guten Kontakt gehabt, so dass ich den jetzt anrufen kann. Und das ist wie, wenn wir uns gestern gesprochen hätten. Aber wir haben keinen Kontakt, dass wir uns 5-mal hören im Jahr.
Das hatten wir ja nie.
Ja. Aber da ist der Kontakt schon zustande gekommen.
Gab es da irgendwie jemanden, der dir so, also vielleicht war es jetzt Walter, einfach weil es naheliegend ist, weil es auch ein Deutscher ist, aber gab es Leute, die du so als Vorbilder hattest oder die dir so Tipps geben konnten für deine Karriere? Oder hast du das alles... Das klingt so selbst erarbeitet.
Ich hab den Walter mal getroffen, wie er mit dem Opel damals Weltmeister wurde, mit den Ascona. Mhm. Das war, was war das?
82.
82. Mhm. Da hat der in Herzogenaurach irgendeine Promotion-Geschichte gemacht mit Adidas. Und da bin ich damals mit meinem Fiat hingefahren. Aber da hat der mich hat er wahrscheinlich Hunderttausende gesehen. Mhm. So Jungs, die mit ihrem Auto auftauchen und sagen,
Rallye. Musst du auch den Tankdeckel unterschreiben?
Nee, den musst du nicht unterschreiben. Aber ich war eigentlich nie so an dem Thema dran zu sagen, ich brauche unbedingt einen Hero, sondern mich hat immer der Umstand fasziniert. Mhm. Mich konnte genauso Marco Alén begeistern, wenn ich angucke, was der an Rallyes gefahren ist und gewonnen hat. Und ich wollte einfach... Ich wollte die Rallyes sehen. Mir war das eigentlich dann, ich brauchte nicht einen Hero. klar war der Walter präsent in Deutschland und das war was, wo man gesagt hat, jawohl, da kannst du aufschauen. Mhm. Das kannst du auch heute noch, weil der Walter einfach eine Persönlichkeit ist. Mhm. Aber der Umstand war für mich nie der Antrieb Walter Röhrl, sondern der Antrieb war immer Rallye fahren. Mhm. Ein Auto zu beherrschen auf möglichst schwierigsten Terrain und unmögliche Dinge möglich machen.
Hast du eigentlich Probleme gehabt mit dem Vierradantrieb beim Audi? Weil das war ja ein bisschen schwierig, das Auto in die Kurven zu drücken. Ne?
Überhaupt nicht. Das war im Gegenteil. Das war eigentlich der Umstand war ja der, dass ich mit dem Metro reingefahren bin, Drei-Städte-Rallye. Mhm. Weil der Konrad Schmidt hat damals ja Metro gemacht. Mhm. Und bei Audi konnte man kein Auto mieten. Weil das hat Schaeffler versucht, ein Auto zu mieten. Und die haben gesagt, nee, wir haben Gruppe B, die haben wir in dem Jahr, ja 86, haben sie
zurückgezogen,
ja zurückgezogen, weil die Unfälle waren und die wollten eigentlich kein Auto vermieten. Und dann hat der Konrad Schmidt gesagt, ja, warum fahrt er nicht im Metro? Und da war in Herzogenaurach ja schon mal Engländer, englisches Auto und hin und her. Also die hatten alle keine Meinung so richtig zu dem Auto und haben wir trotzdem gemacht. Und das Auto war, also mir hättest du geben können, was du gewollt hast. Hauptsache, das wäre ein Gruppe B-Auto mit viel Leistung gewesen.
Mir war gar nicht bewusst, dass der Metro tatsächlich so gut ging eigentlich. Aber
ja, 450 PS gehabt.
Ja, aber das war
schon natürlich richtig. Ein Sauger, ein 3-Liter Saugmotor.
Und richtig aufgebaut. Ne? Was du sagst, das Getriebe kann man schnell wechseln und diese ganzen...
Richtig, genau, war ein richtiges Auto.
Konnte hinten die Hauben komplett öffnen, alles.
Ja.
Ne? Und das, Wahnsinn. Ja. So, und da bist du gefahren gegen die Weltelite eigentlich. Ne? Michel Mouton vorneweg.
Ja, gut. Und der Rest war Europa-Elite, sage ich mal, die gefahren sind. Aber trotzdem hat sofort funktioniert. Mhm. Und ich habe dann, wir haben dort den Mitropa Cup gewonnen und da muss ich sagen, da war ja der Scharnagel noch Pressesprecher bei Audi. Mhm. Und der Scharnagel hat mich dann am Montag angerufen und hat mir gratuliert. Und dann, ja, ihn natürlich, den habe ich gekannt. Weil du hast natürlich die Presseberichte und hast ja gewusst von Audi-Zeiten und so weiter. Und der hat gesagt, du, pass auf, ich mache dir einen Termin bei uns in der Sportabteilung, du musst dann auf Ingolstadt kommen. Und das hat nicht lange gedauert. Die Woche drauf habe ich einen Termin gehabt beim Greiner, der war damals Sportchef, und bin da hingefahren und bin nach einer Stunde mit einem Werksvertrag heimgefahren. Sie haben mich dann für die deutsche Meisterschaft 87 im Audi fahren lassen. Audi Coupé.
Wahnsinn. Aber da hast du keinen Manager? Ihr seid euch da so schnell einig geworden?
Da hatte ich keinen Manager zu dem Zeitpunkt. Ich habe genommen, was die mir gesagt haben. Hm. Ja, die haben auch gesagt, da hat es Entwicklungen gegeben. Und zwar ein Audi 90 Quattro haben die in dem Jahr gebaut mit Sport Quattro Motor.
Okay.
Und da bin ich Dauerlauf gefahren. Da haben die eine Teststrecke gehabt, die war streng geheim, in Slusovice, also in Tschechien. Also wirklich an der slowakischen Grenze. Also ganz in Kolchose. Und da ist der Leo Pavlik, sagt der was? Der ist tschechischer Meister gewesen auf dem Audi Quattro.
Ja.
85, also 84, 85, 86. Dass die Gruppe B noch gelaufen in Tschechien. Und der war Verwalter von dem Gut. Und der kannte irgendwie Piech und Haumich, ich weiß es nicht, irgendeine Konstellation, dass quasi der Pavlik hat ein Auto gekriegt von Audi und dafür haben die eine Teststrecke quasi da drüben gehabt, wo alles abgeschirmt war. Und da haben die schon immer ihre Prototypen getestet.
Okay.
Und da bin ich hingefahren, da war der Walter auch beim Test mit dabei und da konnten wir den Audi 90 Gruppe A mit einem Sportquattro Motor fahren. Und das war ja... 150, 200 PS mehr gehabt als wie das Coupé. Das Coupé hat 200 PS gehabt, aber Ende. Bei dem Sauger und kein Drehmoment und nichts. Aber ich war da voller Überzeugung, das kommt, das Auto kommt und da will ich hin, da will ich rein. Und bin da Dauerläufe gefahren, also hunderte, tausende Kilometer.
Immer die gleiche Teststrecke
runter. Ja, das war eine Rallycross-Strecke und wenn es da geregnet hat, war es auch rutschig und hin und her. Aber das war toll. Einfach, ich wäre da wochenlang blieben.
Ja, klar.
Und dann haben die Safari gemacht und Akropolis und Monte und so weiter mit dem Audi 200. Mhm. Bin dann.
Den Walter ja gehasst hat, ne?
Also das war, ja, der Walter hat ihn gehasst. Bloß, weißt, der Walter kam vom Gruppe B-Auto.
Na ja, klar.
Und, da und kam dann da rein, in der Taxi. Und ich kam von einem Audi 80 Quattro und kam dann, für mich war das kein Taxi, für mich war das einfach, bumm, das waren 100 PS mehr, Ja, und war ein Turbomotor und ich hätte, mir war das wurscht, ich wäre damals alles gefahren, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann kam ein Umstand, dann haben wir, 87 habe ich die ganzen Tests mitgemacht, habe Dauerlauf für die Monte gefahren, Dauerlauf für Griechenland, Safari habe ich die ganzen Tests gefahren mit Rudi Stohl damals.
Wo seid ihr die gefahren?
In Kenia.
In Kenia.
In Kenia.
Und Dauerlauf heißt irgendwie eine definierte Strecke dauernd immer auf?
Ja, wir sind, zunächst haben wir so einen Entwicklungstest gefahren, da sind die, das hat geheißen Pipeline Road, das ist quasi von Nairobi weg Richtung Mombasa, waren dann 100 Kilometer die Richtung, einmal umdrehen, wieder zurück und wir sind, der Stohl und ich, wir waren 4 Wochen oder 6 Wochen in Kenia. Und die ersten 2 Wochen sind wir, ich glaube, 80 Kilometer gefahren, weil Laufen was kaputt war. Und dann, das Auto wurde besser, weil die eine Werkstatt in Kenia hatten, also in Nairobi, und haben da alles dort vorbereitet und weiterentwickelt. Und dann wurden Teile eingeflogen, Getriebe eingeflogen. Und das war Hochzeit. Deswegen sage ich, ich habe nichts verpasst, gar nichts. Die haben dann, die letzten 3 Wochen waren wir nur noch im Auto, weil dann sind wir jeden Tag 400 Kilometer gefahren.
Und es hat gehalten?
Und es hat gehalten.
Ja.
Und du hast darauf gewartet, dass was kaputt geht, weil wir haben getauscht. Ja. Der Rudi Beifahrer, ich gefahren, oder er gefahren, ich Beifahrer. Mhm. Und wir sind dann richtige Runden gefahren, also so Highspeed-Tests haben die geheißen. Haben da zum Teil einen Helikopter dabei gehabt.
Ich wollte gerade sagen, wenn du liegen bleibst, musst du das ja irgendwie mal mitkriegen. Ne?
Ja, aber das ging dann bei Funk. Und und wir sind die ganze Rallye-Runde, was ja über 3000 Kilometer damals noch war, sind wir, glaube ich, 3-4 Mal gefahren. Also komplett Vollspeed. Und diese Tests habe ich gemacht und habe dann in der deutschen Meisterschaft mit dem Audi Coupé lernen müssen, weil A war ich leistungsmäßig unterlegen und der Antrieb war einfach mit einem Stahldurchtrieb, das war nicht gut. Aber ich musste mir immer irgendwas überlegen, Spitzkehren, entweder ich fahre hin und bin zurückgestoßen zweimal und konnte rumfahren oder ich bin am Grünstreifen hingefahren und habe so hart angebremst, damit das Auto hinten überdreht hat und habe den dann reingedreht. Und es waren Fahrtechniken, die mir später sehr weitergeholfen haben.
Na klar.
Ja, weil ich bin überzeugt, und das sage ich heute allen meinen Schülern, wenn ich so Rallye-Trainings mache, ihr müsst hergehen und müsst auf einem schwierigen Auto, schwierigen Belag trainieren. Und was machen die alle? Die wollen alle fahren, wenn es trocken ist. Die wollen alle am Asphalt fahren. Die wollen alle dann einen richtigen Reifen drauf haben. Es will keiner mehr einen Kompromiss fahren. Und dann lernst du wenig, weil dir das Auto ja hilft.
Aber das ist ja das Problem heutzutage. Und
das ist das Problem heute.
Die kriegen ja alles wirklich mundgerecht serviert. Wenn du in Richtung Profi gehst, hast du ja nur noch Top-Material und hast Ingenieure, die genau wissen, was wo drauf muss. Ne?
So ist es.
Also das ist ja alles bekannt heutzutage. Ja. Ich glaube, das macht den großen Unterschied, wenn du anfängst, dir das selber zu erfahren. Und wie du gesagt hast, über Jahre selber schraubst mit einem Satz Reifen und so sieht zu, dass du damit klarkommst. Ja. Ne?
Ich hatte da immer eine gute Vorstellung, was am Auto passiert, weil ich einfach technisch wusste,
wie und was. Du gelernt hast und das
und sind dann eben 87 die Meisterschaft durchgefahren und haben die im letzten Lauf dann gewonnen. Aber nicht, weil wir irgendwas gewonnen haben. Wir haben keine Rallye gewonnen, 87. Wir sind aber nie schlechter gewesen. Wir hatten einen Ausfall, glaube ich, bei der Deutschlandrallye. Und sonst waren wir nie schlechter wie Vierter oder Fünfter und haben immer gepunktet. Und genau, das war eigentlich die Chance, Meister zu werden. Und bei der letzten Drei-Städte-Rallye waren die Bedingungen schwierig. Das war dann im Walter seine Abschiedsvorstellung. 87 ist er ja mit dem Audi 200 gefahren bei der Drei-Städte. Er hat aufgehört und für mich ging es richtig los. Ja, weil in dem Jahr haben wir Meisterschaft gewonnen und haben den Holzer mit dem Lancia damals in Schach gehalten und den Heider und wer alles gefahren ist, der Schmidtke damals auch auf dem Quattro und so weiter. Und die haben wir alle in Schach gehalten, haben die Meisterschaft gewonnen und hat Audi gesagt, so, wir würden dich bei der RAC-Rallye im 200er fahren lassen. Das war wieder Scharnagel, der gesagt hat, wir müssen uns was überlegen. Und dann sind wir da im Prinzip zur RAC angereist und wir haben dann, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von RAC-Rallye, ich habe nur immer gewusst, untrainierbar, also kein Aufschieb. Und dann haben die mir den Arne Herz ins Auto gesetzt. Und der Arne ist ja mit dem Mikola und mit allen vielen anderen Fahrern die englische Meisterschaft gefahren. Die sind aber immer gefahren, weil es marktmäßig interessant war für Audi. und weil die dann die Prüfungen am Jahresende nochmal für die RAC schon mal gekannt haben.
Aber, ja, genau, ja. Du musst das eigentlich kennen aus den Vorjahren.
Du musst das wissen, ja, musst das kennen.
Engländer sein.
Und wir sind dann hingefahren und ich habe immer den Arne dann hin und wieder mal, wir haben uns gekannt von der Safari her und so weiter und schon über das ganze Jahr hinweg, weil der Mikula mit dem Walter gefahren ist da in 87 bei den Rallyes. Und der Mikula hat ja mit dem Arne die Safari gewonnen in dem Jahr mit dem Audi 200. Und daher haben wir uns gekannt. Und ich habe immer gedacht, bis wir dort waren, wir kommen zur RAC und irgendwo holt der Arne dann unter den Aufschieb raus von Mikula und wir fahren dann die RAC-Rallye. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat eine Militärkarte im Auto ausgepackt. Er sagt, Moment, ich sehe nichts. Und dann gesagt, das ist die Karte, die wir haben.
Okay.
Ja, okay. Und wie fahren wir da jetzt?
Tatsächlich ohne Aufschieb.
Und er hat keinen Aufschieb. Da waren die Prüfungen 30, 40 Kilometer lang. Wir sind da in Baas damals gestartet. War ein Jahr, wo es geschneit hat. Sind dann vom Baas weg, von der Küste bis nach Schottland gefahren. Und in Schottland ging dann die Rallye eigentlich los. Die Prüfungen in den Schlossparks, das war zum Aufwärmen. Das war keine Rallye. Mhm. Und dann bist du in die Wälder gekommen und dann hat der die Karte aufgemacht und gesagt, du, ich sag dir jetzt immer genau an, da hört Wald auf und da beginnt Wald oder ich kann dir an den Höhenlinien sagen, es geht jetzt bergrunter oder bergauf, aber du musst gucken, was du siehst.
Oh Gott.
Und dann ging das los. Und dann sind wir mit dem Audi losgefahren und ich habe den 200er. Ich hab das Auto von Anfang an geliebt, weil das einfach Ruhe hatte. Das war ein langes, großes Auto. Das hat im Prinzip eine Ruhe gehabt, hat Stabilität gehabt. Und das war nicht immer, also das war oft einmal zu eng, auch für das Auto. Aber du musstest halt das Auto gerade haben und nicht quer. Aber wir haben da auf diesen überhöhten Wegen, ich habe dann begonnen mit dem Auto immer zu spielen, weil du auf der Gerade immer das Auto schon bewegt hast. Mhm. Weil wenn irgendwas kam, wo du reagieren musstest, hast du nicht erst das Auto aufpendeln können, sondern es musste in Bewegung sein. Und das haben wir 5 Tage lang gemacht und hat gemacht Bang und wir waren Fünfter.
Seekrank darfst du nicht sein als Beifahrer.
Nee, das hat ihn gar nicht interessiert. Aber das war auch so ein Erlebnis da in England. Wir haben, glaube ich, die dritte oder vierte Prüfung, sind wir die zweitschnellste Zeit gefahren, die wir gefahren sind. Und dann haben die vorgefertigte so Namensschilder gehabt, weil damals haben die nur mit Kreide die Zeit hingeschrieben und dann den Namen dazu. Und dann bin ich hingekommen und dann haben die meinen Namen den ganzen Tag mit Kreide geschrieben. Und dann hat der Arne gesagt, nächstes Jahr haben die ein Schild für dich. Das werde ich nie vergessen. Das war einfach so, genau da will ich hin. Ja. Da will ich hin.
Ja. Wahnsinn.
Und das war so der Einstieg dann in die WM.
Tja, das war der Weg von Armin Schwarz zum Profi-Rallye-Fahrer. Dass er sich über so viele Jahre als Werksfahrer würde halten können, das hat er da vielleicht noch gar nicht geahnt. Aber über seine weiteren Jahre bei Audi und die Werkseinsätze für Toyota, Mitsubishi, Ford, Skoda und Hyundai sowie über seine aktuellen Projekte reden wir in der nächsten Woche. Und dann verrät Armin Schwarz auch, in welches Auto er seine letzten 50 Liter kippt. Versprochen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.